Ist ein Test? Willst du noch einen Test machen oder gehen wir live?
Wir gehen live, komm.
Okay, wir wagen es einfach. Wenn das hier abkackt, dann ist es meine Schuld.
Genau.
Klasse.
Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein.
Moin und Servus und herzlich willkommen. Ihr seid erst Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss.
Und ich bin die Conny Ganz.
Heute widmen wir uns dem Chardonnay. Ich glaube, jeder kennt ihn irgendwie. Bevor wir gesagt haben, wir sprechen über Chardonnay, hast du gesagt, weißt du was, wir machen einfach ABC Club. Nicht so, was machen wir? Jetzt kannst du direkt mal hier erzählen, was das ist, weil ich habe es nicht gekannt, diesen Ausdruck.
Musstest du googeln?
Ja, natürlich.
Also anything but Chardonnay. Heißt so viel wie Hauptsache irgendwas gleich ins Glas, aber bitte kein Chardonnay. Da gab es richtig T-Shirts, richtige Gruppierungen mit ich bin ABC-Drinker. Ich so, okay, nice to meet y'all.
Meine Recherche hat ergeben, dass das gerade in den 90ern aufkam, weil Chardonnay lange so gehypt war, dass natürlich Leute wieder gesagt haben, oh Leute, voll langweilig, ich will natürlich alles, nur kein Chardonnay. Ist das so?
Genau, daher kommt es vor allem, weil der, wie man vielleicht vermuten kann, wegen anything but Chardonnay, dass das im amerikanischen Raum, speziell in dem Weinbaugebiet Kalifornien in den USA, Mode wurde, eben Chardonnay zu haben. Und der wurde aber recht üppig ausgebaut. Also so richtige Wuchtbrummen mit sehr viel Holz. Mhm. Und da wurde man satt von. Und drum hat man gesagt, geh mal weg mit Chardonnay. Hey, anything but Chardonnay, bitte. Es gibt da noch was anderes, weil das so... Granaten waren mit hohem Alkohol, also 15% Alkohol war eher die Regel, weniger die Ausnahme. Okay. Und da wurde man müde von und der Markt wurde müde von. Und auf der anderen Seite ist halt Chardonnay, auch wenn er sehr simpel gemacht wird, ehrlich gesagt auch eine Rebsorte, die würde ich mir nicht kaufen. Also auch hier.
Gut, dass wir uns beide im Vorfeld zwei Flaschen besorgt haben.
Ja, also mit sehr einfach meine ich halt so 5-6 Euro okay. Chardonnays, die man leider heute noch im Supermarkt finde. Das ist alles, aber nicht irgendwie der Rebsorte würdig.
Also, jetzt wissen wir schon mal, was der ABC Club ist oder war. Wer sich besonders cool fühlen möchte, gern geschehen. Zurück zu den Basics. Erstmal, wir haben Ende November, keine Ahnung, wo der November hin ist. Ich weiß ein bisschen, was du gemacht hast, aber was geht bei dir so? Was macht das Leben? Und vor allem, im Vorfeld haben wir ja auch gesprochen, ich möchte dich ja zeitnah besuchen und dann wolltest du mir, wie hieß das, Trommelwirbel, Tollwut, irgendwas mit Tee.
Ja, Trommelwirbel, ich nehme auch Trommelwirbel, Tollwut, ne? Hier, der Künstler... Weihnachtsmarkt.
Ja, weil wenn ich es schaffe, dich in wunderschönen München, in meiner Heimat Bayern zu besuchen, dann muss mir ja auch mal was zeigen. Und du willst mir Tollwut zeigen.
Ja, Tollwut. Das muss ich dir zeigen. Da gibt es dann einen Trommelwirbel, weil du
was
da bist.
Was ist Tollwut, wenn man es nicht Jawohl. Kennt?
Ja, Tollwut, das ist im Herzen. Ich bin natürlich leider im Kunstbereich gar nicht so stark, aber das ist so ein alternativer Markt, der von viel Künstler und Manufaktur Ausstellung geprägt ist. Viel Musik ist dabei, in eben ja, Kunst in jeglicher Form. Nicht nur die bildenden Künste sind vertreten, sondern auch Musik und es gibt kleine Bühnen und ehrlich gesagt gar nicht mal so unbekannte Bands, die dort auch sich immer wieder einfinden. Einmal im Sommer gibt es Tollwut und einmal
Warum
im Winter.
Warum heißt das Tollwut? Und muss ich jetzt fragen?
Ja, genau. Ich trinke mal ein Gläschen Chardonnay. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Also. Auf jeden Fall feiere ich jedes Jahr, und das wirst du ja dann hoffentlich sehen, wenn du mich besuchen kommst, den sogenannten Weihnachtsbaum.
Okay.
Oder diese Interpretation von künstlerischer Art, wie so ein Weihnachtschristbaum ausschauen
könnte.
Okay,
jetzt hast du mich. Klingt sehr spannend.
Ja, sehr gut. Also kommst du jetzt
Ja, jetzt, wo du erzählt hast, jetzt komme ich. Nicht deinetwegen.
Super.
Ich muss ja allein schon nach München fahren, um dich einmal ganz, ganz lange zu umarmen. Ich weiß, du liebst das ja. Du bist ja genau so eine Umarmungs-People-Person wie ich. So, gibt ja nichts Schöneres. Aber ich muss es einfach tun, denn ich habe ja diese Woche von dir ein Paket erhalten. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, das, was die Conny hier immer erzählt, ist tatsächlich wahr. Die hat, glaube ich, wirklich Olivenbäume und ich glaube, die meinte das immer ernst. Denn ich habe diese Woche eine sehr süße, mit Hand beschriebene Glasflasche bekommen mit einem der krassesten, natürlichsten Olivenöle, die ich je probieren durfte. Also jetzt die Auflösung. Conny lügt nicht, die bildet sich das auch nicht ein, das existiert wirklich und großartig. Toll, habt ihr toll gemacht. Muss ich jetzt mal hier Props an dich rausgeben.
Vielen lieben Dank, das freut uns sehr. Und gerne dann kurz eine Umarmung, wenn
es ja, sein muss.
Genau, von Herzen. ja, schmeckt denn
so
auch?
So gut, also so richtig heurig, grasig, grün, scharf.
Mhm.
Ja.
Also es gibt einen Unterschied. Man schmeckt es, gell?
Natürlich.
Ja. Also ich finde die Farbe vor allem,
das
wenn ein
Olivenöl grün
ganz frisch gepresst ist, ja, und dann dieses nicht durchblickende, trüb im besten Sinne, aber ich finde das auch, denke mal, das ist eine schöne Flüssigkeit. Das hat es leider nicht lange, aber genieße es. Also,
ja, Flasche ist noch halb voll. Ja, ganz im Gegensatz zu dem süßen Artischockengläschen, das du mir da mitgegeben hast, weil das ist mehr als halb leer.
Ja, die kleinen fiesen Dinger, gell? Die snackt man so und zack und schon ist wieder der ganze Spaß rum.
Aber
für den Moment ist herrlich, gell?
Ja. Cool.
Also wir haben uns durch die Artischocken-Angebote in Italien, Mittelitalien durchprobiert und wir sind auf eine Marke gekommen. Ich verrate nicht, weil sonst ist sie weg.
Finde ich super.
Und jetzt tun wir das an Connoisseure. Ich weiß sie einfach nicht auswendig. Ich kenne nur die
Packen wir in die Shownotes
und weiß da. Ja. Und das sind die cremigsten Artischockenherzen, die ich jemals gegessen habe. Und die sind so lecker. Und ja, da dachte ich mir, komm, noch mehr Italien möchte ich dir nach Hamburg schicken. Noch mehr Bella Italia, weil ein Teil meines Lebens ja wirklich dort stattfindet. Das hast du ja jetzt quasi probieren können.
Bella Italia gibt es also wirklich. Na, was sind wir beruhigt. Und dann habe ich auch vernommen, finde ich ganz amüsant, da sitzen wir hier am Weinpodcast, vor mir die Sommelier. Und dann habe ich gemerkt, du Kanada, ich Irland und keiner von uns trinkt Wein. Zu Recherchezwecken nicht mal. Was machen wir? Wir fliegen in die Bierländer schlechthin. Ich habe Whisky getrunken zu meiner Verteidigung.
Ja, hätte ich auch mal Canadian Whisky trinken können, aber ich habe auch viel Bier getrunken, muss ich ganz einfach sagen. Ach, ja.
Die Conny und ihr Bier. Ich werde nie vergessen, als wir in Bordeaux saßen und du dir erstmal ein Bier bestellst. Und wehe, du schneidest das hier raus.
Nee, das ist so, es gibt große Winzer dieser Welt, die sagen, ein guter Wein entsteht mit sehr
viel Bier.
Sehr, sehr viel Bier.
Stark. Ach, schön. Ja, herrlich. Na gut, wir haben ja heute hier ein bisschen Recherchezwecke dabei. Immerhin. Gehen wir mal rein in den Chardonnay.
Ja, man darf bei Chardonnay eine Sache nicht unterschätzen. Und zwar ist es neben ein paar roten Rebsorten vom Qualitätsanspruch her die meist angebaute Rebsorte der Welt, weiß.
Weil er so viel mitmacht.
Weil, genau, er so viel Unkompliziertheit mitbringt, wo er wächst, heißt aber noch lange nicht, dass man es machen sollte, weil es lecker ist. Nur weil die Pflanze nicht stirbt, heißt noch lange, ich mache Wein draus.
Ah, okay.
Einfach gesagt, versteht man, glaube ich, was ich meine.
Ja.
Sie ist quasi einfach im Anbau, was die Gegebenheiten angeht, aber anspruchsvoll im Standort, wenn es um lecker geht.
Okay. Das heißt, theoretisch kann ich überall anfangen, hier jetzt meinen Chardonnay anzupflanzen, aber wenn es dann an Klima, Boden, dies, das kommt, dann brauche ich doch die richtige Kombination, oder?
Ganz genau. Mhm. Und das zeigt dann gleich solche Sprünge, wo du sagst, deswegen ist das so beliebt oder das kann diese Weintraube am Ende ins Glas bringen. Wow. Aber wenn du das halt nicht erfüllst, dann ist es so, keine Ahnung, schmeckt wie Weißwein.
Okay, also es ist so ein Allrounder, für den du die richtige Formel brauchst.
Ja.
Okay.
Ja, genau, ganz genau.
Oh.
Ja, gut, das ist angefasst. Ja, schau
doch
hin. Schau sie nicht an, du.
Was ist denn das berühmteste oder beste Anbaugebiet für Chardonnay?
Der Name verrät es ja, glaube ich, schon ein bisschen. Mhm, wir sind mal wieder in Frankreich. Ich kann es halt leider nicht enden. Es ist halt so. Ist doch nicht meine Idee.
Aber wo
es
genau?
Ist mal wieder Frankreich. Burgund.
Mhm. Burgund. Für alle, man die jetzt gerade nicht die Karte vorm inneren Auge haben. Wo liegt denn Burgund?
Das Burgund liegt leicht östlich Zentralfrankreich. Mhm. Also wir sind so Lyon, Dijon, da dazwischen, wenn man die Landkarte mal rauszieht. Aber wenn man Frankreich nimmt, Mitte den Finger aufsetzen und dann ein bisschen nach Osten rüber, bisschen nach rechts nur, und dann bist du eigentlich schon mittendrin im Schlaraffenland von dem Chardonnay.
Ursprünglich kommt ja der Name von einem Dorf dort.
Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie man es ausspricht, Chardonnay. Aber ja, ein bisschen römischer, glaube ich.
Zu einfach gewesen.
Ja, ist ein bisschen sehr einfach. Aber es heißt das Dorf der Disteln. Warum auch? Wahrscheinlich gab es viele Disteln da, nehme ich an. Und so hat man quasi dann die Rebsorte, die dort offensichtlich ja schon ihre Heimat hat, natürlicherweise. Das war nicht der Mensch, der die da hingesetzt hat in dem Sinne.
Nicht mal die Römer.
Die haben alles überall hingesetzt. Ja, die Römer waren ja Übermenschen, das waren ja Wahnsinnige. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sie ist laut einer DNA-Analyse.
Die Mutter, das sind die Eltern vieler Rebsorten.
Ja, was?
Die Mutter vieler Rebsorten, habe ich recherchiert.
Echt?
Ja.
Welche?
Na gut, okay. Dann kann ich das schon mal von meinem unnützen Wissen-Fakt hier streichen. Danke, Conny. Ich dachte, du weißt das.
Naja, ich wollte eigentlich eher sagen, weil man sagt ja im Burgund, die Burgunderfamilie, das ist so der Spätburgunder, Pinot Noir französisch. Dann gibt es ja den Weißburgunder, den Grauburgunder. Das trägt ja alles das Wort Burgunder in sich oder Burgund. Und in diese Familie gehört auch der Chardonnay. Und der hat halt nicht dieses Pinot, dieses Burgund in sich, in seinem Namen. Weil man erst 1998 auch wirklich festgestellt hat, per Analyse, dass er wirklich ein Burgunder ist.
Ja.
Man hat es nur vermutet, aber diese ganze Analysetechnik muss ja auch vollzogen werden. Und man kann jetzt wirklich sagen, er ist ein Burgunder, auch wenn er ein bisschen anders heißt, also nicht diesen Rhythmus hat, Pinot bla bla bla, Pinot bla bla bla, Pinot bla bla bla. Sein Vater ist der Spätburgunder.
Dem Chardonnay, der sein Vater ist der Spätburgunder.
Genau, dem Chardonnay, sein Vater ist der Spätburgunder, und er ist wirklich ein Burgunder durch und durch. Und seine Heimat ist Burgund aus dem Disteldorf.
Und genau. Chardonnay, wie wir schon festgestellt haben, wird ja auch wirklich weltweit sehr prominent angebaut. Kann man jetzt sagen, dass unter Weinliebenden der Chardonnay aus dem Burgund auch einfach tatsächlich der Favorit ist, weil die Gegebenheiten die besten sind? Oder
darf man nicht wegreden, dass da halt einfach die Mutter Natur die perfekte Symbiose offensichtlich bieten kann? Sprich, die Rebsorte Chardonnay auf den Böden von Burgund in der klimatischen Situation, wie es Burgund halt trifft, ja, wie die Wetterlagen und die Klimalagen jedes Jahr sind. Da passt es einfach am besten zusammen. Und das kannst du nicht kleinreden, da muss man einfach honorieren. Und das tun auch die Connoisseure dieser Welt, dass ein Chardonnay aus dem Burgund mitunter immer noch am Ende die Nase vorne hat, wenn es sagt, was ist denn der beste Chardonnay? Die beste Interpretation einer Chardonnay-Rebe ist meist die aus Burgund.
Okay, okay.
Wenn es um Stillwein geht. Aber wir haben ja noch einen schäumenden.
Genau, und dafür bietet der Chardonnay die Basis, oder?
Das ist mitunter die Stütze oder die Säule, auf dem die großen Schaumweine dieser Welt heranwachsen.
Oh, ich sehe schon, wie es dir jetzt in den Fingerspitzen juckt. Jetzt willst du loslegen beim Schaumwein. Ja. Da gibt die Conny wieder Gas. Erzähl.
Ja, es ist halt einfach, die Champagner ist halt einfach Vorbild, ja, der Schaumweinriege dieser Welt. Und Chardonnay ist eine der drei Rebsorten, die dafür verwendet wird. Und ja, die anderen sind halt auch Burgunder im Herzen, der Spätburgunder und der Schwarzriesling. Aber heute geht es ja um den Weißen, heute geht es ja um den Chardonnay. Und der ist neben Burgund nur das ist ja wirklich nur ein paar Kilometer etwas nördlicher gefahren, bin ich ja schon in der Champagne.
Ja.
Nur ist es da halt noch kühler, und der Chardonnay kann mit Kühle wunderbar umgehen, aber wird dann noch säurelastiger Und das eignet sich perfekt, wenn du so einen richtig untrinkbaren Sauerampfer hast, dann sollte man sich immer überlegen, vielleicht einen Sekt draus zu machen. Und wenn du es richtig gut anstellst, hast Champagner. So ungefähr ist das die Rezeptur oder das Erfolgsgeheimnis der Champagner in der Historie.
Ich finde es geil, wie dich das einfach voll amüsiert.
Ja, weil es halt einfach, es hat ja keiner erfunden, es hat ja keiner gewusst und hat gesagt, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt einen Chardonnay aus Burgund nehmen und den dann einfach 180 Kilometer nördlich erstellen, dann eine Versektung durchführen, die ich noch nicht kenne bis hierhin, das wird großartig. Da werden noch die Leute in 400 Jahren drüber reden. Das ist natürlich nicht passiert. Es ist halt einfach irgendwie, irgendein Depp hat irgendwas gemacht und gesagt, uppala, merken, wird schon keiner merken und zack. Uppala. Zack, ist was Großartiges. Huch.
Stark. Okay, ja. Das heißt, wahrscheinlich bist du persönlich dann aber auch ein Fan des Chardonnay, nachdem du ja weißt, welche Möglichkeiten sich mit ihm bieten.
Ganz großartig, ja, weil das einfach, wenn du es mal wirklich bewusst so vor Augen führst, ist es eine Rebsorte, die alleine dastehen kann, auch als Weiße, weil man schreibt ja den Rotwein immer gerne viel Potenzial zur Altwerden zu und alles kann der Rotwein immer, nein. Das haben wir ja schon lange, Gott sei Dank, abgelegt jetzt, dieses Muster, dass der Weißwein irgendwie weniger auf dem Kasten hat. Das stimmt einfach nicht. Also Weißwein per se kann viel und dann brilliert einfach die Rebsorte Chardonnay immer wieder, weil sie alleine für sich stehen kann und bis in die größte Güte abliefert. Und neben dem Chardonnay gibt es für mich nur noch eine weiße Rebsorte. Ja, ein anderer hat eine andere Meinung, das ist aber meine. Es ist der deutsche Riesling. Aber ich finde, beim Riesling hast du ein gewissen Stil, den du halten musst. Und beim Chardonnay, finde ich, ist die Möglichkeiten etwas größer. Und darum für mich hat er immer noch die Nase dann, wenn am Ende vom Tag, wenn ich es mir aussuchen müsste, und würde ich wahrscheinlich mich für den Chardonnay entscheiden. Wenn jemand sagt, du darfst jetzt nur noch eine weiße Rebsorte trinken, dann würde ich mich wahrscheinlich für den Chardonnay entscheiden. Weil
größeres Spielfeld.
Ich dann auch Schaumwein habe und gescheiden.
Natürlich, natürlich.
Und jetzt alle, es gibt auch tollen Sekt auf Riesling-Sekt, ja. Gibt es. Aber.
Naja, glücklicherweise musst du dich ja nicht entscheiden.
Ja, genau. Also, will sagen, der Chardonnay ist in einer Klaviatur so brillant. Und das honoriere ich ganz hoch an. Also, es macht mir sehr viel Freude.
Wie hat denn jetzt der Chardonnay wieder so sein Comeback bekommen?
Wir sind weg von diesem üppigen Holz, weil dieser Trend, diese Mode mit diesem, du musst es erstmal so richtig in neues Holz und dann ist der halt so überladen und hat nur noch nach Kokos und Vanille geschmeckt und irgendwie hast du so einen Holzscheitel im Gesicht gehabt und das ist halt mal lustig, aber irgendwie so schwierig.
Ist nicht
halt
süffig auch, auf Dauer.
Nee, ist nicht süffig auf Dauer, das stockt so ein bisschen, also im wahrsten Sinne des Wortes, das hast du ja wirklich so ein Brett vorm Kopf. Und auch menütechnisch, also jetzt sommelierseitig schwierig in der Menüfolge. Danach irgendwie nach so einer 15 Alkoholvolumen Holzbrett nur irgendwas Feines zu servieren, das geht halt alles unter. Das ist das eine, das hat man halt dann auch einfach aufgehört, so massiv mit Holz ranzugehen. Auf der anderen Seite wirst du keinen Chardonnay finden, der große Güte hat und auch die, wo man einigen an Euros auch da lassen kann, die nicht im Holz waren, weil ein Chardonnay, wenn er nicht im Holz ausgebaut wird, es muss ja nicht eben immer gleich die Keule sein, also dieses volle Brett, hat eine sehr hohe Säure. Das ist einfach die Traube, wenn du die probierst oder die Säurewerte anschaust, die ist einfach hoch in der Säure, was ja nichts Schlechtes ist. Und das sucht geradezu etwas an Puffer. Und dieser Puffer ist ein mit Fingerspitzen gefühlter Ausbau in einem Holzfass. Das kann ein ganz großes Holzfass sein, es kann ein sehr kleines Holzfass sein. Mit mehr Toasting, mit weniger Toasting, völlig egal. Das entscheiden ja die Weingüter. Aber es ist nicht ins Holz zu tun, ist eigentlich das, wo ich sage, aufpasse. Weil die Säure ist fast, die ist so unangenehm. Das mögen wir nicht. Es würde keiner von uns da 20 Euro dafür bezahlen, einen Chardonnay zu haben von wirklich genialer Anbaustilistik und dann halt quasi ungebremst uns die Säure ins Gesicht klatschen. Das würde uns keiner zumuten wollen. Außer ich mache Sekt daraus, aber dann puffert ja quasi die zweite Gärung mir etwas die Säure runter und er bleibt trotzdem frisch. Oder ich mache halt, ehrlich gesagt, mindere Qualität.
Nee, das mögen wir nicht.
Das mögen wir nicht, aber da ist die Säure erst gar nicht so hoch, weil der im Anbau gar nicht so gut gemacht ist und so feingliedrig gemacht ist. Also es kommen die Werte gar nicht zustande. Und dann kannst du ein Chardonnay halt unter 10 Euro aus dem Edelstahltank schon auch finden. Weil das ist dann meistens die Antwort, ja, aber ich habe schon mal ein Chardonnay aus dem Edelstahltank getrunken. Ja, aber da könntest du Chardonnay draufschreiben, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ist das Chardonnay. Da könntest du aber auch, keine Ahnung, grüner Berliner draufstehen oder Sauvignon Blanc, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich ist es die Rebsorte. Es hat halt einfach kein Profil.
Mhm.
Genau.
Okay.
Also das ist zu gleich, ja.
Jetzt frage ich mich, nachdem das so ein Schätzelein hier so ein Allrounder ist, ist es beim Chardonnay dann auch so in Anführungszeichen wichtig oder interessant, welcher Jahrgang? Oder rückt das ein bisschen in den Hintergrund?
Auf jeden Fall ist das interessant, weil er ein unglaublich guter Übersetzer ist. Die Rebsorte Chardonnay übersetzt sehr gut.
So, was kann der denn eigentlich nicht?
Ja, das ist doch so schön. Das ist doch so nett. Ja, mega, mega Typ. Der übersetzt nicht nur seine Herkunft sehr genau, sehr präzise, sondern auch, wie das Jahr verlief.
Okay.
Ja, du merkst in kleinen Nuancen, oh, hier mehr Säure, oh, weniger Säure, mehr Salzigkeit, mehr Vibration, mehr Schmelz. Das kann der sehr gut rüberbringen.
Mhm.
Also es macht richtig Freude. Chardonnay, gleiches Weingut, gleiche Lage von mir aus, gleicher Ausbau, gleiche Philosophie aus verschiedenen Jahren und du wirst eine unfassbar schöne Darstellung von den Jahrgängen wahrnehmen.
Da würde ich ja gerne mal eine Vertikale machen.
Dann machen wir das doch mal.
Bist du vorbereitet, wenn ich dich besuche?
Ich bin
Chardonnay-Vertikale.
Ich bin immer vorbereitet, wenn du mich besuchst. Also ich habe mehrere Jahrgänge Chardonnay vom gleichen Weingut, gleiche Lage. Wir können das gleiche auch mit anderen Rebsorten machen. Wie gesagt, ich liebe alle Rebsorten erstmal, auch den Riesling. Und wir können Spätburgunder-Vertikale machen, Bordeaux-Vertikale machen.
Okay, ja gut, dann muss ich da ein bisschen mehr Zeit einplanen. oder? Nee, du meintest schon alle an einem Abend, ne?
Ja, halt bis zu 30 ist kein Problem.
Boah.
Und dann aufs Trommelwirbel, gell?
Genau. Stark. Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich vermute, wir werden die Folge ABC Club nennen. Aber ich hätte ja gerne eine Anlehnung gehabt an unsere letzte Weihnachtsfolge. Übrigens, ich glaube sogar die erfolgreichste Episode, die wir bisher aufgenommen haben. Das war nämlich der heißgeliebte, von mir heißgeliebte Tempranillo mit dem Sauerbraten.
Ja.
Hieß das doch so,
Tempranillo und Sauerbraten, ja.
Genau.
Ja.
Und jetzt hätte ich gerne so eine Anlehnung in einem Jahr später wieder gehabt mit dem Chardonnay. Und da habe ich dich schon gefragt, Conny, was ist denn jetzt das Pendant zum Sauerbraten für unseren Chardonnay?
Ja.
Und deine Antwort war?
Habe ich eine Antwort gegeben?
Nee. Ich dachte, ich krieg dich beim zweiten Mal.
Ja, also meine Antwort kannst du aber jetzt haben.
Nee, du hast irgendwas gesagt mit, wieso rede ich denn jetzt so wie du? Mit Sauerkraut oder Weißkraut oder so hatten wir es.
Pfälzer Saumagen.
Mhm.
Das ist meine Antwort.
Chardonnay Pfälzer Saumagen.
Ja.
So nennen wir die Folge bitte.
Weil, ungelogen. Ich habe mein Aha-Erlebnis, also ich habe ja keine Angst vor Pfälzer Saumagen. Also alle, die davor weglaufen, verstehe ich nicht. Ich meine, es ist, was es ist, damit muss man leben und es ist großartig. So. Und dann hast du einen wunderschönen, fein gearbeiteten Chardonnay im Glas und dann wird dir ein Saumagen-Carpaccio serviert. Und ich so, geil. Also sowas finde ich einfach genial. Weil, wo war ich? Ich war halt in der Pfalz. Es war halt gerade erste frische Pfälzer Spargel zu kaufen. Es ist zwar vielleicht jetzt gerade aktuell nicht der Gang Number One, aber wenn man mal nächstes Jahr im Frühjahr dann wieder Richtung der Spargelrezeptur denkt, dann gerne das so machen. Einfach nur marinierter, weißer, frischer Spargel, Radiesal dazu geschnitten.
Radieschen.
Und das, also Radieschen, ja. Und das dann auf einen Carpaccio vom Saumagen, das nur mit ein bisschen Vinaigrette mariniert ist, da geht mir das Herz auf.
Und dazu es ist Chardonnay.
Das ist so genial. Ich habe mir gedacht, naja, warum nicht? Komm, ehrliche Küche, sowas finde ich sympathisch, mag ich. Und es war so fein. Es war so lecker. Also, ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt ausführen soll, was ein Pfälzer Saumagen ist, aber es ist einfach ein Klassiker.
Das überlasse ich jetzt dir.
Lass du das so.
Es liegt in deiner Verantwortung.
Herrlich, das passt wie Arsch auf Eimer.
Ich weiß, dass unter den Zuhörenden hier ein Freund von mir ist, der Koch auf höchstem Niveau ist. Oh mein Gott, den muss ich auch noch irgendwann besuchen. Was der macht, ist einfach nicht von dieser Welt, kulinarisch gesprochen. Also ist es schon, aber halt einfach himmlisch. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie der das hier hört und einfach aus Prinzip schon ausprobieren möchte. Ich hoffe, ich komme in den Genuss. Weil ich habe jetzt selten Pfälzer Saumagen zu Hause.
Ja, und Pfälzer Spargel, das ist einfach, das ist ein hartes Standing. Das ist Schrobenhauser
Spargel.
Das
ist jetzt das Weihnachtsgericht deiner Wahl.
Also ohne den Spargel, aber einfach Pfälzer, also Saumagen und so einen schönen, das muss jetzt nicht gleich die Grand Cru Chardonnay sein, sondern so ein schöner, ehrlicher Chardonnay mit Fingerspitzengefühl gemacht, ein bisschen auf der frischen Seite und dann so einen marinierten Saumagen dazu. Ich würde das machen.
Okay, hast du noch, ich lasse das einfach so stehen.
Ich stelle mir gerade so ein paar Bratkartoffeln dazu vor. Boah,
ich wollte gerade fragen, haben wir noch eine Veggie-Variante?
Ich will es. Ja, ja,
gib mal her. Brauchst nicht die Augen zu halten.
Jetzt muss ich ja den Pfälzer Saumagen wegtun.
Ja.
Ich hatte ja auch letztens erst wieder Falafel tatsächlich. Und da scheiden sich ja auch die Geister von der Qualität einer Falafel. Aber ich hatte natürlich eine sehr leckere, saftige, nicht so furztrockene, körnige irgendwann Falafel. Und dazu so einen feinen Joghurt-Tipp mit Kräutern. Ich glaube, ich erzähle keine Neuigkeiten. Aber sowas geht sehr gut mit Chardonnay. Weil er diese Anisnoten, diese Gewürzspielereien wie kein anderer begleiten kann. Und weil wir gerade über das Tollwut ja oder den Trommelwirbelbesuch sprechen, der da bald kommt, da gibt's überall Falafelstände immer und es duftet immer danach. Und ich habe gerade diese Duftnoten, diese orientalisch leicht angehauchten Noten drinnen, diese Textur von der Falafel, dann dieser vielleicht so Minz-Joghurt-Dip, das geht sehr gut zu Chardonnay. Gebackene Käse kannst du wunderbar dazu machen. Du kannst zugreifen bei den Stinky-Käse auch ein bisschen. Époisse, ein gutes Baguette, weil Époisse zum Beispiel, ein urklassischer Käse, kommt ja aus Burgund. Der Chardonnay kommt aus dem Burgund. Das passt zusammen.
Das war jetzt richtig Annas Turf. Das letzte Mal, als Anna und Sebastian Freunde von uns hier waren, haben die so Hardcore-Stinke-Käse, der sah aus wie ein Gehirn, gekauft. Aber ja, ich glaube, mit dem richtigen Wein, ja. Ich stelle mir gerade bildhaft vor, angenommen, man würde sich jetzt von unserer Folge hier inspirieren lassen, dann hast du dieses Jahr an Heiligabend entweder Falafel mit Joghurt, Minztipp und Chardonnay oder Chardonnay und den Pfälzer
Saumagen und danach ein Stückel Käse.
Die Conny hat gesagt, das ist ein gutes Weihnachtsessen zum Chardonnay.
Ja, wenn man es direkt auf Weihnachten sieht, dann würde ich vielleicht eher den Weihnachtskarpfen empfehlen. Wobei alle Pescetarier, glaube ich, dann nur mit d'accord sind. Ansonsten, du kannst viel mit Pasta, mit Sahne, mit gebackenen. Also der Chardonnay, insgesamt alles, was so ein bisschen frittiert ist, kann der extrem gut.
Ich merke schon, selbst beim Essen ist das ein Allrounder oder was?
Ja, kannst du das extrem gut begleiten, weil der immer wie ein Tableau funktioniert, wenn er eben fein gemacht ist und eben nicht diese einfachen Qualitäten aus dem Stahltank, sondern die mit Fingerspitzengefühl gearbeitet. Sag ich immer, der Chardonnay ist wie ein Tableau, das mir den Geschmack, was gerade als von der Kochseite kreiert wurde, wie ein Tablett an den Gaumen bringt. Er ist immer der trägt das uns so wunderschön an den Gaumen, ist quasi da, ohne zu einzunehmend sein. Und das schätze ich sehr an ihm.
Jetzt muss ich sagen, wir haben uns ja diesmal im Vorfeld der Folge, haben wir ja gesagt, weißt du was, wir müssen auch mal wieder was trinken. Ne? Wir können ja hier nicht nur schnacken. Ich glaube, mein Papa kriegt jetzt wieder einen Anfall, wenn er die Folge hört. Der hasst das, wenn ich schnacken sage. Sehr typisch hamburgerisch sowas oder norddeutsch.
Er sagt, ja, verstehe ich.
Bin nicht geschnackt. Er greift sich unterhalten.
Partei für ihn.
Natürlich tust du das. Meine Eltern sind ja auch größere Fans von dir als von mir.
All the love.
So, anyways, wir haben jetzt sehr viel über Burgund gesprochen. Und im Vorfeld haben wir gesagt, wir probieren jetzt auch mal einen. Und dann habe ich gesagt, du Conny, gerade ein bisschen knapp bei Kasse, übertreib mal nicht. Such mal was raus, was Gutes, Qualität, aber noch bezahlbar für mich, für meinen schmalen Taler. Und jetzt bin ich überrascht, weil was hier jetzt vor mir steht, ist jetzt nicht aus dem Burgund.
Besser. Nee, Spaß. So anmaßend, glaube ich, würde keiner sein, außer ich. Ich habe da eine für mich Neuentdeckung, was von einem sehr, sehr jungen Pfälzer Weingut von der südlichen Pfalz an der Weinstraße gelegen zu erzählen, weil mich das beeindruckt hat. Ich hatte keinen Plan, ehrlich gesagt, dass wir ich war da vor ein paar Monaten, dass das am Abend bei Ihnen vor Ort im Weingut stattfindet. Und ich kannte das nur ganz grob vom Namen mal gehört, das junge Weingut da, Berizzi, so viel verrate ich schon mal. Hört sich jetzt nicht super pfälzisch an, Berizzi, hört sich eher so beleidigt. Italia, ja. Aber sie sind durch und durch Pfälzer, zumindest der Julius. Und dann war ich da und da war ich einfach nur schwerst beeindruckt, was die da hinstellen und was die da machen. Und dann hatte ich sein Chardonnay im Glas und dann sah ich endlich mal wieder ein deutscher Chardonnay, der offensichtlich das Französische interpretiert, aber auf Pfälzerart. Und nicht so sagt, nee, ich will gar nicht so sein wie die Franzosen, sondern einfach das als Inspiration nimmt, als Anspruch irgendwo hat, weil es ist halt einfach großartig, was da im Burgund passiert, aber es halt dann immer noch pfälzisch ist. Und dann dachte ich mir, wow, vielen Dank, schön, dass ich da bin. Jetzt bin ich aber sowas von da. Okay. Und das genau ist eben auch noch für ein Portemonnaie attraktiv. Und sowas ist doch schön, wenn es einfach lecker ist, gut gemacht, eine Idee, eine Philosophie, nette Menschen dahinter.
Haben wir hier tatsächlich mal wieder einen Fall von Made in Germany auf die Eins?
Ja.
Ja.
Das ist für mich ein Herzensweingut mal wieder, weil ich diese ganze Konstellation, was die da gemacht haben in so wenigen Jahren, 2019 haben die erst das...
Ja, sprich, was ist denn? Sprich weiter.
Ich hab, du hast es gerade so schön aufgemacht, da war ich ganz, ganz baff, wie gut du das machen kannst.
Ich war so froh, als ich gesehen habe, dass der keinen Korken hat, weil dann hätte ich jetzt hier im Video wieder meinen Beinchenspreizer rausholen müssen.
Ach Gott.
Ja, hast mir halt immer noch keinen ordentlichen Flaschenöffner geschenkt.
Ich traue mich ja nicht, weil da kriege ich das quasi mit dem Stinkefinger wieder zurückgeschickt wahrscheinlich. Nee. 2019 haben Janina und Julius Berizzi haben sich in der südlichen Pfalz eben dazu durchgerungen oder halt ihren Traum erfüllt, ein Weingut zu übernehmen. Also sprich, das ist nicht ihre Familie von jeweils dem anderen, auch nicht, dass das angeheiratet ist, sondern es ist einfach die Möglichkeit, gab es einen in der vierten Generation Weinbaubetrieb zu übernehmen.
2019.
Voll leck. Und dann wissen wir ja alle, kamen die Corona-Jahre. Naja, also das wusste natürlich keiner bei dem Projektübernahme, dass das dann bald auf uns zukommt. Und trotzdem, sie sind da und haben weitergemacht und dann geglaubt, auch ein bisschen wahrscheinlich, was anders kannst du da nicht machen, als weitermachen. Und die liebe Janina ist eine, auch die das Marketing und quasi den Verkauf so ein bisschen im Blick hat. Und der Julius ist ein gelernter Winzer und hat es bei mitunter den besten Betrieben oder größten Namen in Deutschland auch gelernt, sein Handwerk. Er ist durch und durch Pfälzer, das ist seine Heimat. Und die Janina ist mit ihm zusammen dann eben dieses Projekt auch angegangen. Und jetzt schaffen sie sich einen Platz zum Wohlfühlen, zum Leben mit ihrer Familie und machen natürlich auch einen durch und durch Pfälzer Wein mit viel Stolz, Handwerk. Sie arbeiten extrem naturnah, haben auch umgestellt auf biologischen Anbau in diesem kleinen Dörfchen Edenkoben. Und da war ich quasi ja erst paar Jahre, nachdem sie das übernommen haben. Und wenn du da bist, die haben eine Küche. Die machen so kulinarische Veranstaltungen. Also die tun alles dafür, dass man quasi diese Pfälzer-Mentalität ja, auch in jeder Facette spürt, also dieses Herzliche, dieses Einladende, dieses Zusammenkommen, eine gut bürgerliche, aber hochwertige regionale Küche zu haben und dazu eben diese wirklich fein gearbeiteten Weine vom Julius, das macht schon Spaß. Also da muss ich sagen, da muss man eben auch einfach offen immer wieder sein und sich auf sowas einlassen, damit man das erleben kann. Ja, und nicht so eingefahren immer durch die Welt gehen, weil solche Entdeckungen, ja, also das macht mir einfach Freude. Und sie nennen das Weingut jetzt J. J.Berizzi. Mhm. Ich weiß nicht, ob JJ Berizzi fein ist für sie. Die Janina wird sich die Folge anhören, sie wird es mir dann sagen. Mhm. Aber für mich sind
Kannst
es
Kannst du das bitte nie wieder sagen? Ich finde, das klingt ganz schlimm, wenn du das
ganz,
sagst.
Ganz, ja. ganz furchtbar. Ja, es JJ. Gibt nämlich ein Weingut, JJ Brüm. Ich kriege das irgendwie nicht raus. Also es tut mir leid, aber JJ Berizzi. So ja. schreibt man sie halt. Ja. Okay. Gut, dann sind wir uns ja einig. Vielen Dank.
Das war eine ordentliche Laudatio, die du gerade gehalten hast.
Ja, weiß auch nicht, wo das herkommt. Naja, aber mir macht das einfach Spaß.
Ist aber nicht das Weingut, wo du mit dem Bulli warst?
Nee, okay. Da nicht.
Gut, die Story heben wir uns noch auf.
Sehr gerne. Ah ja, genau.
Jetzt wirst du sagen, du hättest hier einen Wein ausgesucht, den man ja noch nicht kennt. Ganz ehrlich, als ich die Story gepostet habe und dann auch so im Freundesbekanntenkreis mich umgehört habe, gefühlt war ich die Einzige, die den Wein noch nicht kennt. Der wird, also aus meiner Sicht wird der nämlich gerade ein bisschen gefeiert.
Ja, mega. Umso
schöner
zu hören.
Allein die Tatsache, dass er im Weinladen St. Pauli zu finden ist.
Der übrigens, er weiß, was er tut. Ja,
ja du zeigst mir Trommelwirbel Tollwut und ich nehme dich nächstes Mal mit in den Weinladen St. Pauli, weil als du gesagt hast, du warst da noch nie.
Ich war da nie drinnen.
Dein Ernst
Nein.
Sein.
Ja.
Aber Conny, wie fast sauer.
Du bist ja nie da, wenn ich in Hamburg bin. Ich renne da ja rum
Merkst
wie
du
so
was?
Ein Idiot. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich bin immer am Hafen und dann ist da Wasser und dann geht's nicht weiter.
Fun Fact, als ich dann mit der einen oder anderen Person gesprochen habe, dass wir den Wein hier mit in die Folge reinnehmen, übrigens nicht, kein gesponsert, nix. Also glaubt man nicht,
Ach so, ja, nee, einfach
die
nur
Idee, an dem Wein-Podcast einfach Wein zu schicken, ist noch nie passiert, nee. ist aufgekommen, dass ich tatsächlich das Weingut über eine Ecke kenne.
Mhm. Aha, na guck.
Erzähl ich dir nach der Folge.
Also.
Oh, deine Augen gerade ganz erwartungsfreudig.
Ja, ist doch voll nett, weil das Welt ist ein Dorf. Voll, aber okay, dann halt nicht.
So.
Ein
bisschen
ich muss aber,
ASMR?
Ja.
Oh. Das wollte ich gar nicht.
Das hört sich an wie. Der Almabtrieb auch ein bisschen.
Ja.
Naja, alle gesund blieben, gell? Oh Gott, das ist ja wirklich wieder Almabtrieb.
Ich liebe es.
Also, das kannst du, bitte.
Oh, schön. Was sagst du denn eigentlich zu meinem Glas hier? Ne?
Sehr vorbildlich, sage ich da. Ich habe mich für ein etwas größeres entschieden, aber ja, deins ist ein richtiges
jetzt
Weinglas.
Du noch holen, oder was?
Nein, ich habe ein Burgunderglas, also ein Chardonnayglas.
Der Tag wird noch kommen, an dem ich dich beeindrucken kann.
Aber du siehst allein die Farbe, oder?
Wunderschön. Jetzt, also ich bin froh, dass wir gerade noch ein bisschen Taglicht haben.
Ja, also das ist schon, da ist schon was los. Also es, man sieht,
heuig.
Ja, es hat richtig so einen Weißgoldton drinnen.
Ja, also, Conny, du musst das schon vor was Weißes halten, sonst siehst du ja nicht die richtige Farbe.
Ich hab doch, du weißt doch gar nicht, wie es hier hin.
Boah, wie schön.
Gut, oder?
Mhm.
Er ist spontan vergoren, also sie lassen eben die Natur dann auch ihr Werk selbst vollbringen. Die Magie, dass aus Trauben Wein wird, geht natürlich immer nur, wenn du einen gesunden Weinberg hast. Ja? Danach wird das Ganze typisch für einen Chardonnay eben im Holz ausgebaut, also er wird auch im Holz vergoren, im großen Holz, jetzt nicht die kleinen Fässer vorstellen, es gibt ja diese großen, schönen,
Boah,
älteren Fässer. Da, oh, das freut mich.
Ich höre dir schon noch zu.
Ja, ja, aber das freut mich, dass die Reaktion gleich kommt, wo du sagst, boah ja, das ist immer gut.
Ganz
und
anders, als ich erwartet habe.
Wird nichts geschönt, da wird nichts groß filtriert, das ist so, wie es ist. Und das ist eben Julius sein Stil auch, dieses mit Fingerspitzengefühl rangehen, aber möglichst wenig jetzt da eingreifen, ohne dass es gleich, wir hatten ja schon mal die Naturweinfolge, wird in die Richtung geht, sondern schon auch noch sauber die Interpretation des Chardonnays erkennbar mit dem
Der ist Pelzer. Ja richtig geil.
Entschuldigung. Ja, na Punkt. Na super, ja, was laber ich hier eigentlich?
Muss
Entschuldigung.
Ich muss meiner Freundin Mira schreiben, dass sie heute Abend noch vorbeikommen muss, wenn die Flasche offen ist. Die wird den lieben. Ich bin ja keine Weißmeinmaus eigentlich. Eigentlich. Aber der ist toll. Der ist wirklich toll.
Und merkst du, der hat diesen richtig schönen Schmelz. der rollt so drüber, dann hat er dieses Gewürzspiel, dann hat er aber eine Saftigkeit, er hat diese Birne drinnen und dann einen feinen, salzigen, griffigen Gaumen und so cremig. Er ist so schön cremig und dann frisch, weil er eben nicht zu üppig gemacht ist, nicht zu voluminös.
Der ist richtig cool.
Genau der richtige Spannungsbogen aus lass Chardonnay auch seine Säure, aber feder sie etwas und verpack sie schön.
Ich bin ja sehr, sehr sensibel oder empfindlich oder weinerlich, wenn es um Säure geht, aber ich merke hier fast gar keine Säure. Oder halt sie super ist, angenehm, sehr soft.
Ja, eben genau. Sie ist genau richtig, dass der ganze Wein noch seinen Schwung behält, dass du wirklich so einen schönen Zug am Glas hast, sind wir mal ehrlich.
Ich?
Ja, nein, wir alle, weil es uns ja dazu anregt, nochmal ein Schlückchen zu nehmen. Ja. Ohne dass wir uns eigentlich über die Säure unterhalten müssen. Wir wissen ja jetzt, weil wir hier aufmerksam zugehört haben bei der Folge, dass Chardonnay eine unbändige hohe Säure eigentlich hat. Mhm. Und er geradezu das Holz benötigt, um gefedert zu werden. Und jetzt hast du das Beispiel im Glas und merkst eben, er ist schön frisch, er ist aber angenehm. Und dann hat mit dem Hintergrundwissen das Qualität. Das, da rede ich davon. Das ist eben gut gemacht. Eben nicht alles wegnehmen, was ihn ausmacht, aber nur so viel ihn federn, dass er ein bisschen gezäumt ist. Das ist alles.
Toll.
Dann wirklich macht der Chardonnay toll. Einfach den Rest. Das ist die Traube.
Und das war jetzt aber in vierter Generation, bevor sie das Weingut übernommen haben. Also ja, alte Reben.
Ja, das, was wir jetzt hier genau im Glas haben, ist ja quasi nur in Anführungsstrichen, ein Ortswein. Da gäbe es schon noch eine Stufe höher. Mhm. Eine Lage. Da sind die etwas etablierteren Rebstöcke auch nochmal drin mit einer bisschen anderen geologischen Struktur. Aber ja, klar, das sind jetzt nicht Babyreben.
Da melde ich mich dann bei dir, wenn ich nicht ganz so knapp bei Kasse bin.
Sehr gerne.
Super. Ist eigentlich bald Weihnachten?
Ja. Ja, na, also, aber das ist einfach schön. Das ist ein, für mich, für das Geld, was er kostet, ich glaube 15 Euro waren es, oder so. Für 15 Euro ein Chardonnay.
Ich lese das jetzt erst. Hast du die Flasche angeguckt?
Also, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Ha?
Ich habe mir das alles aufgehoben für diese Show hier. Für, damit nichts hier
natürlich
gestaged ist. Ich lese das jetzt erst.
Ja.
Gewachsen im Edengruben auf Löss, Lehm und Sandstein. Spontan vergoren im großen Holz. Und jetzt kommt's. Keine Schönung, kein Vierlefanz. Damit hast du mich ja, ne? Salzig, ja, saftig, elegant. Elegant.
Aber das ist doch auch elegant geschrieben und gemacht. Das ist nicht so plakativ und das gefällt mir an den beiden. Alles, was sie machen, hat irgendwie eine Wertigkeit. Es ist nicht plakativ, so auch der Wein. Aber wenn man dann hinschaut, genau, lauter Details. Und im Leben, it's all about the details, ne?
Ich finde ja die Haptik vom Label so cool.
Diese Überleitung habe ich jetzt erhofft, dass sie kommt. Weil wenn du ganz genau hinschaust, liebe Sarah, sind das ja kleine Rauten.
Ja, natürlich habe ich das bemerkt.
Und diese haptisch wahrnehmbaren und optisch wahrnehmbaren feinen Rauten ist eine Anspielung auf Bayern.
Okay.
Weil wir ja alle in der Geschichte aufgepasst haben und wissen, dass die Pfalz und Bayern, die waren ja mal quasi ein Königreich. Ne? Und das ist quasi so ein historisches, eine Hommage an die Wurzeln, die uns da auch mit Bayern verbindet, hat mir die Janina gesagt. Und ich als durch und durch Bayern weiß sowas natürlich zu schätzen, dass man mit Liebe mal so rüberwinkt zur alten Nachbarschaft, ohne dass man sich drüber lustig macht und drum auch immer dieses Blau- und Weiß-Spielen mit den Rauten.
Das ist abgefahren. Ich frage mich gerade, ob du das, was du gerade erzählt hast, im Internet findest oder ob das hier gerade absolutes Conny-Insider-Wissen ist, weil da auf die Idee kommst du ja gar nicht.
Ich glaube, es ist absolutes Conny-Insider-Wissen, beziehungsweise hat mir halt das die Janina gesagt. Ich weiß nicht, ob man das im Internet findet. Ja, ich meine, sie ist ja die auch, die das Design mitmacht. Also die kann das ja.
Stark.
So hat sie mir das erklärt, weil eben ja, wenn du die Geschichtsbücher aufschlägst, ist der Weinbau auch, also jetzt die Weinbaugeschichte, Bücher aufschlägst, Pfalz und Bayern, ja, da gibt's eine Verbindung. Drum haben wir in München ja viele Pfälzer Weinstuben. Also es ist ein Geben und Nehmen, ein Miteinander noch, die alten Zeiten.
Ich finde das schön, weil du gerade miteinander sagst, dass hier die Kunst im Wein, aber auch der Blick fürs Design Hand in Hand gehen. Schön, ja, okay. Haben wir ja. Durch den Wein.
Klasse. Ja, und da zum Pfälzer Saumagen, ich sage dir.
Also was mit deinem Pfälzer Saumagen, schicke ich dich jetzt ans Ende dieser Folge heute. Ich kann nicht mehr, du.
Doch, das ist doch genial. Eine abschließende Sache noch. Natürlich gibt's nach den ABC-Jahren in Kalifornien, ich wollte es nicht jetzt so negativ darstellen lassen, großartige, fein gearbeitete Chardonnays. Die Zeiten sind überstanden, so auch aus Australien, Chile, Argentinien. In Deutschland haben wir eben einige schöne Beispiele, in der Frankreich mit Champagner und Burgund so und so. Mhm. Aber auch immer stärker im Piemont, in Italien. Mhm. Also der Chardonnay hat viele neue, wirklich sinnhafte, sinnvolle neue Heimatsorte gefunden. Aber das Herz wird immer französisch sein.
Ich glaube, wir sind uns ohnehin nach wie vor und immer wieder einig in einem Punkt. Nur weil alle irgendwas langweilig finden, müssen wir uns dem noch lange nicht anschließen. Und absolut. Selber entdecken und eigene Meinung lieben wir. Ich würde jetzt gern sagen, das war's, aber nein, hier fehlt ja noch mein unnützes Wissen oder mein Fun Fact für dich, mit dem ich dich jetzt ins Ende des Jahres schicke. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Und tatsächlich habe ich nichts Witziges gefunden.
Um Gottes Willen.
Aber ich gebe dir mal wieder ein bisschen Wissen mit. Denn wusstest du, dass es selbst für den Chardonnay einen International Day of Chardonnay gibt?
Nein, wusste ich nicht.
Gern geschehen. Der findet jedes Jahr statt. Stell dir vor.
Es ist ja ein Jahrestag. Ja, okay, krass.
Und zwar immer am Donnerstag vor dem Memorial Day. Der ja immer am letzten Montag ist. Im Mai. Chin chin.
Chin chin, danke.
Und cut. Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Bis zur nächsten Folge.